Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihm. Er aber sprach zu ihm dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seinen Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 90 Gerechte, die Buße nicht nötig haben.
Ja, schönen guten Morgen. Morgen ist es ja nicht mehr so ganz, aber ja. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Und ganz besonders freue ich mich, Heidi und Karl zu sehen. Heidi und Karl Felscher, Missionare der MSOE und für mich ein ganz großes Vorbild. Also das ist dann nochmal was Besonderes, wenn ich da meiner Familie heute erzähle. Ich habe euch beide gesehen und in der Gemeinde, die freuen sich sehr. Wir haben ein altes und neues Evangelium. Man könnte es auch so sagen, wir haben ein durchweg immer aktuelles Evangelium. Wisst ihr, ich habe manchmal den Eindruck, wir lesen Bibelstellen, wir lesen die, wir bejahen sie grundsätzlich, aber es passiert so wenig. Also so die Dynamik, und das ist unabhängig vom Alter oder dem Gesundheitszustand, da fehlt irgendwas. Wir haben hier Lukas 15 und das ist wirklich eine ganz besondere Predigt des Herrn. Dreimal erzählt er den Leuten, um was es geht. Es geht um das Suchen und das Finden. Und die Pharisäer, das war ja damals die geistliche Elite sozusagen, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben ja theoretisch alles gecheckt. Also die wussten ja theoretisch alles. Und die haben die Situation auch richtig eingeordnet. Da kommen die Sünder zu Jesus und hier heißt es dann, er nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jetzt wollen wir evangelisieren. Ja, und das geht ja nur so, wie es dort steht. Das geht ja nur so, wenn wir bereit sind, die Sünder anzunehmen und dann anschließend mit ihnen in die Pizzeria zu gehen. Oder zum Griechen oder zu uns nach Hause oder ich weiß nicht was, was ihr macht. Aber es geht eben nicht nur darum, dass wir irgendwelche Menschen zu Christen machen. Das ist einfach zu dumpf. Darum geht's nicht. Es geht doch nicht bei der Evangelisation darum, jetzt stellt euch mal vor, ich mache das nicht, wenn ich mir dann nach der Evangelisation auf die Schulter klopfe und sage, ja, jetzt wurden 3 Heiden zu Christen gemacht. Oder? Wir haben 10 Bekehrungen gehabt. Ja, und dann kommst du ein Jahr wieder in die Gemeinde, da ist kein einziger davon da. Dann ist doch irgendetwas schiefgelaufen, oder? Er nimmt die Sünder an, Punkt 1, aber dann isst er mit ihnen. Das ist das gelebte Leben. Das ist Alltag. Das ist nicht nur Verkündigung. Das ist nicht nur Sonntag-Gottesdienst. Ich habe den großen Vorteil, sozusagen genau neben der Gemeinde zu leben. Das dritte Gebäude von der Gemeinde weg, da lebe ich. Und das Schöne ist, ich lebe in so einer Ringstraße, das heißt Georgswerder Ring. Da stehen knapp 40 Häuser. Und ja, ich denke, so 90% oder 80% der Gemeinde kommt aus dieser Straße, in der ich auch lebe. Also die kriegen jeden Ehestreit von mir mit. Ist das nicht schön? Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich streite mich nie mit meiner Frau. Und ich würde jetzt auch lügen, wenn ich nicht mal lauter werde und sage, jetzt räumst du mal dein Zimmer auf oder ich weiß nicht was, zu meinem Sohn. Ich habe zwei Söhne, der eine ist 10, der kleine ist 4. Und wir sind schon mal laut. Nun, das hält nicht lange an. Ich kann so dieses Wabern, dieses in der Luft schweben nicht ab. Ich bin froh, dass meine Frau das auch nicht macht, dann passt das ganz gut. Aber zu meinen, es läuft immer alles glatt, das stimmt ja nicht. Wir leben da ganz transparent, die kriegen alles mit. Das heißt, man lebt quasi mit der Gemeinde am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Am Sonntag ist es so, das ist die Zeit, naja, da trage ich halt dann die Krawatte. Aber sonst bin ich ja immer noch derselbe. Wenn wir jetzt Evangelisation machen, dann wollen wir doch Menschen integrieren. Menschen in unsere Familien, unsere geistliche Familie aufnehmen. Und es geht ja tatsächlich nur, wenn wir auch unsere wirklichen Häuser, nicht nur die Gemeindetür, wenn wir die für Menschen aufmachen. Sonst wird das scheitern. Wenn wir nicht bereit sind, Menschen aufzunehmen, ihnen zu helfen, wird das Projekt scheitern. Dann wäre es vielleicht lieber, wir machen eine schöne Bibelwoche über den Philipperbrief oder Jakobus oder ich weiß nicht was. Aber wir müssen bereit sein, die Sünder anzunehmen und mit ihnen anschließend zu essen. Es kamen alle Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sagten, er nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Da erzählt er ihnen dieses Gleichnis. Ja, und dann fängt es ja an. 100 Schafe, eins ist ausgebüxt. Und dann lernen wir den Herrn kennen von einer ganz besonderen Seite. Liebe rechnet nicht. Liebe rechnet nicht. Jetzt rein rechnerisch hat sich doch diese Aktion überhaupt nicht gelohnt. Hast 100 Schafe, eins ist weg, du weißt noch nicht mal wohin und die 99 lässt du jetzt stehen. Rein rechnerisch ist das wahrscheinlich etwas, das lohnt nicht. Aber Liebe rechnet nicht. Liebe geht den Einzelnen nach, dort wo er gerade ist. Und das ist ja uns, ja das ist ja die Gnade, die wir angenommen haben, dass der Herr nicht gerechnet hat, als du dich bekehrt hast, was habe ich von dem? Was habe ich von dem Typen? Was bringt er mir ein? Abgesehen von viel Ärger. Sondern dass er dich so angenommen hat, wie du warst in deinem Zustand, dass er mich so angenommen hat. In dem Zustand, in dem ich war. Das ist doch Gnade. Das ist doch Liebe. Das ist doch nicht Rechnen. Wer berechnend liebt, bekommt auch genau das zurück. Berechnende Liebe. Und da hörst du schon, das mag keiner. Liebe rechnet nicht. Ich hatte vor 2 Wochen Mädchentage. Ich habe das einer Familie zugesagt, ich komme. Als ich zugesagt hatte, habe ich es bereut. Ich habe 2 Jungs zu Hause. Was soll ich auf dem Mädchentag? 47 Jahre. Alles zwischen 10 und 15. Ja, dachte ich, was habe ich denn da zugesagt? Am liebsten hätte ich angerufen und abgesagt. Dann bekam ich irgendwann den Anruf: Angelo, weißt du was? Es haben sich viel weniger angemeldet, als wir gerechnet haben. Ja, wie viel haben sich denn angemeldet? 12 oder 11 waren es. Und dann fing ich an zu rechnen. 450 Kilometer eine Strecke für einen Mädchentag für 11 Personen. Lohnt sich das? Rein rechnerisch sagt so, ist doch besser, wenn das jemand aus der Gemeinde macht. Oder? Das Evangelium ist doch immer gleich. Aber jetzt habe ich es ja zugesagt. Also habe ich gebetet: Herr Jesus, nimm mir diese Rechnerei aus dem Kopf. Das, was du vorhast, hast du vor. Ich bin ja weiter nichts als ein unnützer Knecht. Also mache ich mich auf den Weg ins schöne Siegerland für 11 Mädchen, denen ich dann was von Jesus erzählen durfte. Ende der Geschichte: 6 haben sich für Jesus entschieden. Jetzt könnte man ja auch sagen, stell dir vor, bei der letzten Evangelisation hat sich über die Hälfte der Versammlung bekehrt. Hört sich ganz anders an, ne? Aber jetzt stellt euch doch nur mal vor, ich weiß natürlich nicht, was aus diesen jungen Mädchen wird, die werden jetzt betreut und ich freue mich auch darüber. Aber wir haben da immer so komische Sachen im Kopf. Ab wann lohnt sich was? Lohnt sich das Ganze hier für Evangelisation, Woche der Hoffnung, Einladung, persönliche Einladung, den Leuten nachzugehen? Wisst ihr, Liebe rechnet nicht und der tut es nicht. Der ist dem einen nachgegangen. Also ich bin davon überzeugt, Jesus würde auch da zum Mädchentag kommen. Oder? Er ist ja auch zu dir gekommen. Er möchte dich ja. Er will ja gar nicht ohne dich sein. Liebe rechnet nicht. Dann heißt es hier, der Herr hat sich auf der Suche gemacht nach diesem einem Schaf. Und wie hat er wohl gesucht? Ich will es dir sagen, mit geöffneten Augen und Ohren. So sucht man. Und das wünsche ich mir für mein Leben und das wünsche ich mir so für dein Leben. Wir sind die Jesus-Leute, die ihm gehören. Und durch uns geht seine Suche hier weiter. Vor der Evangelisation, während der Evangelisation und nach der Evangelisation. Und ich wünsche mir, dass die Kinder Gottes neu lernen, geöffnete Augen und Ohren zu haben und die Zeit richtig nutzen. Die Zeit richtig nutzen, den Tag richtig nutzen, die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. In der Gemeinde habe ich mal den Philipperbrief durchgenommen und Paulus schreibt ja die ganzen Briefe, weil er im Knast war. Der war im Gefängnis. So, und dann sagt er, ich bin zwar in Ketten, aber das Evangelium ist frei. Hier kamen einige zum Glauben. Also für Paulus war es nur, der Standort hat gewechselt. Die Aufgabe ist gleich geblieben, das Evangelium zu verkündigen. Wir haben von unserer Gemeinde so eine Bibelschule aufgemacht in Kassel. Wir haben bewusst Kassel gewählt, weil es ziemlich zentral in Deutschland ist, damit wir den anderen Gemeinden die Möglichkeit geben, daran teilnehmen zu können. Und ich habe da gemerkt, die Christen sind an manchen Stellen wirklich schwierig. Da gibt es eine Reihe von christlichen Häusern, die haben uns nicht aufnehmen können, weil entweder das nicht gepasst hat oder die Größe der Gruppe hat nicht gepasst und ich weiß nicht was. Dann rufen wir bei einem weltlichen Hotel an, schildern unsere Situation und die sagen, kein Problem, kommt her zu uns. Wir machen gleich die Termine fürs ganze Jahr, wenn ihr wollt. Und wenn mal ein paar weniger sind, dann ist es auch so, dann tragen wir das mit. Das ist nicht schlimm. Ihr seid herzlich willkommen, dachte ich, das gibt's doch wohl nicht. Ne? Da sind die Frommen so kompliziert, so schwierig. Und da in so einem weltlichen Hotel rufst du an, die kannten mich ja noch nie. Die haben mich noch nie gesehen. Das ist so einfach. Und vom Preis ist es nicht viel anders. Viel lieber wäre es mir, in einem christlichen Haus zu sein. Weil dann bleibt das Geld in der Familie, ist doch klar. Jetzt sind wir im Hotel. Die ganzen Angestellten, irgendwie gläubig oder auch nicht gläubig, auf jeden Fall wir, eine Gruppe von 25 Menschen, sind am Hotel und dann fragt mich eine junge Frau, die am Tresen dort sitzt und uns begrüßt, das alles aufnimmt und so, Empfang. Was macht ihr eigentlich hier? Sage ich, ja, wir sind eine christliche Gruppe, wir haben hier eine Bibelschule, wir wollen gerne die Bibel miteinander lesen und studieren. Sagt sie, das finde ich ja klasse, ich bin ja auch eigentlich Christin. Sag, erzähl mal, ja, meine Eltern sind griechisch-orthodox und wir müssen die Bibel dann in der und der Sprache lesen, sonst ist das eigentlich nicht richtig, aber ich verstehe es nicht so wirklich. Sag ich, das ist doch kein Problem, du kannst doch auch eine deutsche Bibel kriegen. Sagt sie, ja, aber wenn das meine Familie rauskriegt. Sag ich, ja, dann geh doch mal über Google, gib's Bibelserver ein oder eine Bibelstelle. Ja, wie? Ja, sag ich, mach mal. Dann guck dir, jetzt gib mal ein, Johannes 3, Vers 16. Ja, kurzum, ich unterhalte mich mit ihr über den Glauben, erkläre das Evangelium. Liest sie Johannes 3, Vers 16, so sehr liebt Gott die Welt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und jetzt sagt, jetzt nimm mal das Wort Welt raus und setz mal deinen Namen ein. Ich da mit der aufgeschlagenen Bibel in einem ganz normalen Hotel. Sie liest dann wieder über diese Mattscheibe, ich mit der Bibel. Und dann liest sie, so sehr liebt Gott, und dann setzt sie ihren Namen ein. Und dann liest sie das und fängt an, langsam zu weinen. Einen Monat darauf, wieder Bibelschule. Jetzt hat sie eine Bibel. Jetzt hat sie tatsächlich eine Bibel. Sag ich, und liest du drin, sagt, ja, ist noch ein bisschen schwierig, ich verstehe noch nicht alles. Sag ich, gut, der Tag verging, sagt sie, du hast gar nicht mehr mit mir gesprochen, hast mir gar nichts mehr erzählt. Ja, kein Problem, lies mal die und die Stelle, heute Nachmittag in der Pause komme ich dann wieder. So, dann stand aber nicht sie allein, sondern ihre Kollegin stand daneben. Haben immer so eine weiße Bluse an, weil schwarzer Rock oder schwarze Hose, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall standen die da zwei, jetzt mit der aufgeschlagenen Bibel, im Hotel. Und dann machen wir Bibelstunde. Müsste ich das eigentlich dort machen? Ich hatte dort eine ganz andere Aufgabe. Hast du noch offene Augen und Ohren für die Situation? Ich war letztens beim Zahnarzt, Herr Neumann. Der weiß, dass ich in der Gemeinde tätig bin. Und dann sagt er, erzähl mal, was ist denn das? Also erzähle ich ihm das Evangelium. Dann kommt seine Sprechstundenhilfe rein, sagt sie, da sind noch zwei Schmerzpatienten, die warten auf Sie. Sagt er, ich komme gleich, ich habe hier noch was zu besprechen. Dann fragt er weiter. Dann erzähle ich ihm wieder was. Jetzt lade ich ihn beim nächsten Termin zur Gemeinde ein. Jetzt sag mal, haben wir noch offene Augen und Ohren? Weiß dein Zahnarzt, dass du ein Kind Gottes bist? Hast du deinem Bäcker schon das Evangelium gesagt? Hast du noch offene Augen und Ohren? Oder verkommen wir dahin, dass wir sagen, geistliches Leben spielt sich nur in diesen vier Wänden ab? Oder wo du sonst zur Gemeinde gehst? Ja, wir sind doch das, was wir sind, überall, wo wir sind. Jesus suchte mit offenen Augen und Ohren. Wisst ihr, das sind ja, ich erzähle euch diese zwei Möglichkeiten, die ich mal genutzt habe. Eigentlich steht das aber in keinem Verhältnis zu dem, die vielen Situationen, die ich hatte und sie nicht genutzt habe. Ich glaube, die Situationen, die ich nicht genutzt habe, sind viel mehr als die Situationen, die ich genutzt habe. Jesus sucht mit offenen Augen und Ohren. Wir hatten während der Corona-Zeit angefangen, alle Gottesdienste über YouTube zu übertragen. Das ist eine schöne Sache, oder? Also kannst du dir alle Prediger dort ansehen, die du möchtest, und deine Lieblingsprediger auf- und abhören. Du musst nur mal eins wissen. Diese Prediger, die du gerne hörst, die kennen deinen Namen nicht. Christoph Nickel, ja. Der betet für dich, der kennt dich, der geht dir nach, wenn du nicht mehr kommst. All die auf der Mattscheibe nicht, die wissen nicht, dass du existierst. Von daher habt ihr da einen großen Vorteil, wenn ihr hier Hirten habt, die euch nachgehen. Wir haben das auch so gemacht, YouTube. Ich gehe mit meinem Sohn, das ist ein besonderer Laden, da gibt es Süßigkeiten. Alles, was englisch ist und amerikanisch ist, ist irgendwie schick. Also hat er darauf hingespart, ich mit ihm im Laden. Also sind wahrscheinlich die gleichen Bonbons drin zu finden wie im Aldi, nur doppelt so teuer. Aber ich mit ihm dahin, hat dafür gespart. Er kauft sich dann so ein paar Sachen mit so einem Tragekorb. Und hinter den Tresen stand ein junger schwarzer Mann, hat uns freundlich angeschaut. Dann kam der Preis und ich sagte, ich freue mich so, dass ihr nicht so teuer seid. Und er lacht und sagt, ja, die Preise sind schon deftig. Aber eins muss ich Ihnen sagen, die letzte Predigt, die fand ich richtig klasse. Der war nie bei uns in der Gemeinde. Den habe ich persönlich nie gesehen. Aber wir nutzen einfach dieses Medium, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Also überlegt einfach, was ihr tut außerhalb der Evangelisation, um möglichst viele Menschen immer wieder zu erreichen. Das heißt, immer wieder offene Augen und Ohren für die Menschen um uns herum zu haben. Denn wir sind, was wir sind, auch außerhalb der Gemeinde. Als er dieses Schaf gefunden hat, heißt es hier, er nahm es und legte es auf seinen Schultern, oder? Also er hob dieses Schaf erstmal hoch. Ich weiß nicht, wie schwer so ein Schaf ist, keine Ahnung. Hat das jemand von euch? Weiß jemand, wie schwer so ein ausgewachsenes Schaf ist? Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht gegoogelt, muss ich sagen. Auf jeden Fall, er hebt es hoch und trägt es dann auf seinen Schultern. Und das wäre die nächste Aufgabe für uns in der Gemeinde. Wenn Menschen zu uns kommen, sind wir bereit, sie aus ihrer Situation herauszuheben. Sie herauszuheben aus ihren Bindungen, vielleicht auch aus ihren Süchten, aus ihren Ansichten, die bisher für sie ganz normal waren. Wollen wir sie da rausheben und sie mittragen? Oder wollen wir einfach nur, dass sie sich anpassen uns in der Gemeinde? Als ob es so eine Formel gäbe, wie man als Christ zu sein hat. Darf man als Christ blaue Haare haben? Darf man als Mann lange Haare haben? Darf man sich tätowieren lassen? Darf man einen Nasenring haben? All die Dinge habe ich zwar nicht, aber dürfen Menschen, die sowas haben, zu uns kommen? Und dann dürfen die weiterhin blaue Haare haben? Oder müssen sie dann ihre Tattoos, die sie sich stechen lassen haben, entfernen lassen, wenn sie zu uns gehören wollen? Also ich verstehe, was ich meine. Ich bin von beiden nicht so ein wirklich großer Fan, aber das ist ja gar nicht aussagekräftig, ob ich ein Fan von blauen oder roten oder grünen Haaren bin. Ich meine nur, wenn Menschen kommen, wollen wir sie doch in die Nachfolge von Jesus bringen und sie nicht dazu zu bringen, einfach sich uns anzupassen und dann ist gut. Dann komm Sonntag um 10, habt ihr sonstige Veranstaltungen in der Woche, Christoph? Wann denn? Mittwoch. Dann komm Mittwoch und wenn du dann pünktlich da bist, wir sind im Siegerland, 5 Minuten vor der Zeit ist das Christenpünktlichkeit, dann ist alles gut. Nein, noch gar nichts ist gut. Wie gehst du mit deiner Frau um? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Wie verdienst du dein Geld? Was für Hobbys hast du? Es geht doch vielmehr darum, wie wir mit Jesus leben, als wie wir erscheinen. Und ich würde mich so freuen. Stellt euch vor, in der Evangelisation würden sich Menschen bekehren, die ihr noch gar nicht auf dem Schirm habt. Die vielleicht so äußerlich gar nicht zu uns passen. Und dass ihr dann vor Freude ganz aus dem Häuschen seid und sagt, die Gemeinde Gottes hat sich vergrößert, sie wird jetzt nochmal anders und wir dürfen das miterleben und dürfen an der Stelle helfen. Wäre das nicht schön? Letzte Frage von mir ist, wie viele Schritte musste dieses Schaf noch gehen, um nach Hause zu kommen? Keins? Ein Schritt? Welchen?
Selbstständig so weiterzugehen.
Ja, wahrscheinlich schon. Steht bloß nicht in unserem Text. Der Herr Jesus findet das Schaf, hebt es hoch und bringt es dann bis zur Herde. Bis nach Haus. Wisst ihr, wir brauchen Gnade für die Errettung, das stimmt. Aber wir brauchen auch Gnade für jeden Tag unseres Lebens. Niemals wird es unser Werk sein, das uns trägt. Niemals wird es unser Glaube sein. Niemals wird es unsere Frömmigkeit sein. Es ist jeden Tag nur seine Gnade. Jeden Tag. Das ist mir gar nicht mehr so bewusst. Wisst ihr, weil man gibt so die groben Sünden ab. Man passt sich irgendwo an und dann ist es schon fast wie, ja, ich bin christlich. Ja, christlich zu sein ist das Scheußlichste, was es auf der Welt gibt. Christlich. Bläulich ist nicht blau. Rötlich ist nicht rot. Und christlich hat mit der Nachfolge Jesus wahrscheinlich nichts zu tun, außer die äußere Form. Nein, wir wollen Jesu Jünger sein. Wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen uns an ihn und seine Gnade binden und nicht auf das, was wir leisten oder tun. Wir müssen keinen Schritt mehr gehen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und wenn er es gesagt hat, es ist vollbracht, wisst ihr, was dann geschehen ist? Es ist vollbracht worden. Da muss ich nichts mehr tun. Nachfolge heißt jetzt, aus der Dankbarkeit heraus alles zu geben. Ich sage nochmal, Christ zu werden kostet nichts. Die Nachfolge Jesu kostet alles. Aber aus Dankbarkeit. Nicht aus dem Muss heraus. Aus Dankbarkeit, weil er mir ein neues Leben geschenkt hat. Jetzt kommt dieses ausgebüxte Schaf nach Haus zur Herde, zu den 99 anderen. Das sind ja alles Dinge, die hier nicht stehen. Wie haben die 99 wohl reagiert? Ach, was machst du denn hier? Hast du dich verlaufen oder was? War doch nicht so toll der Ausflug? All die Vorhaltungen, all die kleinen Spitzen, was für ein Gefühl geben wir eigentlich Menschen, die zu uns kommen? Hier heißt es, sie haben sich gefreut, der Besitzer des Schafs hat sich gefreut, alle haben sich gefreut. Jesus sagt, genauso ist es, wenn ein Sünder Buße tut, dann freut sich der Himmel. Als mein Sohn ungefähr so 3 war, der Größere, hatte er das als seine Lieblingsgeschichte. Und irgendwann mitten in der Nacht, sein Bettchen war noch neben uns, dann schrie er, hebte die Hände und machte, wow, wow. Ich dachte, Mandy, der ist krank. Und dann habe ich ihm zugehört, wow, Schafsparty. Wir hatten ein Kinderbuch, da wird diese Geschichte hier beschrieben. Und am Ende sieht man die Schafe, alle mit so einem Festhut drauf und die feierten eine Party, weil das Verlorene jetzt wieder da ist. Und dann hebten sie so ihre Pfoten. Aha. Entschuldigung. Und freuten sich. Und der war noch so in der Nacht mit dieser Geschichte beschäftigt, dass er dann die Hände hob und sagt, oh, Schafsparty. Ich erwarte nicht von dir, dass du die Hände hebst und sagst, Schafsparty. Aber die Begeisterung darüber, dass Jesus immer noch Menschen retten will. Geschwister, die darf uns nicht abhanden kommen. Die Freude darüber, dass Evangelisation nicht gebunden ist an einer Woche, nicht gebunden an einen Redner oder an ein Gebäude, sondern tagtäglich die Situationen nutzen können, die wir haben. Es ist doch Gnade, oder? Und es sollen doch alle wissen, wir gehören dem Herrn. Und das Beste ist, wenn du auch dem Herrn gehörst. Und ich will dir an der Stelle Mut machen, wenn du hier reingekommen bist und du hast noch keine Bekehrung erlebt, sondern du bist nur rötlich, bläulich, christlich, aber immer noch kein Jünger Jesu. Du hast doch immer keine Entscheidung getroffen. Dann bitte bekehre dich heute. Dass du ein Hemd anhast oder eine schicke Bluse, dass du eine Einleitung machst oder im Posaunenchor bläst, hat noch keine Aussagekraft, ob du wirklich ein bekehrter, wiedergeborener Christ bist. Nichts von dem. Das weißt du, das weiß der Herr, allerdings auch der Teufel. Und wenn du das noch nicht hast, was hindert dich heute, den Herrn Jesus aufzunehmen? Tu das. Du wirst Frieden finden für deine Seele. Du wirst ein neues Leben entdecken. Und du wirst wirklich merken, aus der Kraft Gottes herauszuleben, ist was völlig anderes, als christlich verkrampft zu sein, irgendwie eine Form zu erfüllen. Das haben wir gar nicht nötig. Wir haben Leben aus der Quelle. Und das wünsche ich dir. Und für uns als Gemeinde Jesu, lasst uns weiter offene Augen und Ohren haben, denn die Suchaktion Gottes, die ist noch nicht vorbei, bis der Herr wiederkommt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich über jeden freust, Herr, egal aus welchem Hintergrund, egal aus welcher Hautfarbe, aus welchem Volk, Herr, du bist der Gott, der sich danach sehnt, nicht nur zu suchen, sondern auch zu finden. Und wenn du so bist, Herr Jesus, dann hilf uns, dass du uns etwas von deiner Art neu schenkst, Herr, dass wir suchen und finden wollen. Und du weißt um die, die noch gar nicht dein sind, aber heute hier sind. Dann schenk ihnen doch den Mut, eine echte Bekehrung zu erleben. Amen.